herzlich willkommen zu einem weiteren BioPro-Podcast. In unserer aktuellen Folge zum Thema KI stellen wir Ihnen verschiedene Anwendungsbeispiele von künstlicher Intelligenz in der Medizintechnik vor. Beim Einsatz von KI geht es keineswegs darum, den Arzt zu ersetzen. Vielmehr unterstützt künstliche Intelligenz Ärztinnen und Ärzte und erlaubt es ihnen so, effektiver zu arbeiten und mehr Sicherheit bei der Diagnose zu erzielen. KI wird im Bereich Gesundheit Einzug halten. Aber dies geht nicht ohne Regeln und Leitplanken. Daher unterhalten wir uns heute mit Rechtsanwältin Jutta Dillschneider von der PricewaterhouseCoopers Legal AG zum Thema Regularien und Gesetze im Bereich der künstlichen Intelligenz. Sie ist Expertin für die Bereiche Medizinrecht und Arbeitsrecht. Wir haben in den vergangenen Folgen gesehen, welche Möglichkeiten sich durch die KI im Bereich der Gesundheitswirtschaft ergeben. Seit Juni 2023 befinden sich EU-Parlament, EU-Kommission und EU-Rat im Trilog zu einer Verordnung über künstliche Intelligenz. Wir wollten von Frau Dillschneider wissen, wo wir mit den Regularien aktuell stehen, was eventuell auf Entwickler und Produzenten zukommen könnte und worüber in Bezug auf den Rechtsrahmen nachgedacht werden muss.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Thomas Meinert, ich bin von der BioPro Baden-Württemberg und ich bin heute mit Fachanwältin für Medizinrecht Jutta Dillschneider im Gespräch. Frau Dillschneider, welche rechtlichen Rahmenbedingungen haben wir denn aktuell bei künstlicher Intelligenz in der Medizintechnik?
Ja, Herr Meinert, danke Ihnen auch für die Einladung. In der Medizintechnik haben wir verschiedene Rahmenbedingungen, die Gültigkeit haben. Also da haben wir zum einen das ganz große Regelwerk der MDR, der Medical Device Regulation auf europäischer Ebene, die also sehr viele Regelungen trifft. Das ist all denjenigen bekannt, die Medizinprodukte herstellen. Regelungen, die zur Klassifizierung beitragen, die die Zulassung regeln, die auch die Nachverfolgung am Markt regeln, zum Beispiel. Das ist eins der großen Regelwerke. Zur künstlichen Intelligenz hat die Europäische Union auch ein Regelwerk als Entwurf vorgelegt, der AI Act, der tatsächlich das relativ junge Gebiet der künstlichen Intelligenz rechtlich einzufangen versucht. Das ist dann ein Regelwerk, was in Ergänzung zur MDR tritt. Und dann haben wir daneben natürlich noch die nationalen Rechtsordnungen, die zum Beispiel relevant sind nach wie vor, wenn es um das Thema Haftung geht, wenn es um das Thema in der Medizin Berufsrecht geht, sodass wir da einen Flickenteppich sozusagen von verschiedenen Regelungen haben, bei denen teilweise auch bis heute nicht klar ist, wie die wohl ineinander greifen sollen.
Das zeigt, glaube ich, auch das Neuland, in dem wir uns bewegen. Wir haben auch schon in einer anfänglichen Recherche gesehen, Veröffentlichungen aus dem Rechtsbereich, aus den Rechtswissenschaften sind, die ältesten sind von 2021, 2020. Und es gibt feste Regeln, die aus dem Entwurfsstadium hinaus sind, speziell für künstliche Intelligenzen gibt es noch gar nicht, richtig?
Also Spezialregelungen, tatsächlich, da haben Sie vollkommen recht, gibt es noch nicht. Es gibt natürlich den Versuch, das ist bei rechtlichen Themen ja sehr häufig so, das Recht ist nicht der Vorreiter, ist nicht der Treiber, sondern versucht zu abstrahieren dasjenige, was im Tatsächlichen passiert und versucht dann allgemeingültige Regeln zu formulieren. Insofern gibt es natürlich die Versuche, mit dem bestehenden Recht auch diese neuen Entwicklungen einzufangen. Aber das hat sich erwiesen, dass das an Grenzen stößt. Und deswegen ist die EU hier vorangegangen und hat eben diese KI-Verordnung entworfen.
Das bedeutet, wir können mehr, als wir aktuell regeln können. Ist so ein bisschen, glaube ich, die Lehre, die wir aus der Sache ziehen können. Jetzt gibt es diese aktuelle Verordnung auf europäischer Ebene, die in einem Entwurfsstadium ist. Das muss man vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erwähnen. Wir haben noch keinen Geltungsbeginn, der steht noch aus. Es ist aktuell eine Vorlage und diese Vorlage wird eben gerade diskutiert. Wie schwierig sehen Sie an dieser Stelle die Balance zwischen dem Schutz der Persönlichkeitsrechte, aber gleichzeitig auch diese Innovation, die wir gerade erleben im Bereich künstlicher Intelligenz, in Schwung zu halten?
Das ist tatsächlich aus meiner Sicht eine sehr große Herausforderung. Das wird auch in dieser Richtung diskutiert. Das ist jetzt nicht allein meine Idee, weil es tatsächlich ein Spannungsfeld gibt. Das ist etwas, das wir in Deutschland auch ganz besonders sensibel diskutieren. Eben zum einen der Schutz der persönlichen Daten, die ja im Bereich, wir bewegen uns ja jetzt im medizinischen Umfeld, die im Bereich der Medizin nochmal ganz besonders sensibel sind. Da gilt ein hohes Schutzniveau, das die Europäische Datenschutzgrundverordnung ja auch vorgibt, die eben auch Geltung in diesem Spannungsfeld entfaltet. Und gleichzeitig ist es so, dass die technische Entwicklung, manchmal hat man den Eindruck als Laie, also ich bin technischer Laie, hat man den Eindruck, dass das Quantensprünge sind. Ja, also plötzlich gibt es ChatGPT und man muss dieser Anwendung nur sagen, was man für eine Art Text will und dann spuckt die das aus. Und genauso ist es ja auch, sind es auch Quantensprünge in den medizinischen Anwendungen. Das heißt, es geht schneller, als wir gedanklich, rechtlich und vor allen Dingen auch ethisch hinterherkommen. Manchmal denke ich, man möge mir den Vergleich verzeihen, aber das ist wie bei der Entwicklung der Atombombe. Irgendwann kann man es technisch und dann folgt daraus ganz schnell ganz viel. Und alle Regelungen und alle ethischen Gerüste müssen dann hinterher. Und in so einer Situation, so ist meine Wahrnehmung, befinden wir uns im Augenblick. Ein großer Teil der Menschen und auch ein großer Teil der Entscheider versteht möglicherweise auch gar nicht im Detail, was Anwendungen mit künstlicher Intelligenz zu leisten vermögen. Gleichzeitig ist es auch so, dass wir enorm davon profitieren. Also wenn man sich mit Medizinern unterhält, dann ist es wirklich eine Art Quantensprung, um dieses Wort nochmal zu benutzen, wenn man plötzlich bei der Auswertung von bildgebenden Befunden eine unüberschaubare Menge von Vergleichsbefunden hat, gegen die man jetzt das aktuelle Bild referenzieren kann und dadurch eben einen riesengroßen und vor allen Dingen auch sicheren Erkenntnisgewinn hat. Das ist wirklich etwas, das möchte man nicht mehr missen. Gleichzeitig aber eben, wie gesagt, kommt man zu diesen Anwendungen nur über die Verarbeitung riesiger Mengen von Daten. Womit ich dann wieder beim Eingang bin, diese Daten genießen hohen Schutz.
Das Interessante daran ist, dass diese Diskussion nicht nur im Medizintechnikbereich geführt wird. Einige Zuhörerinnen und Zuhörer werden es auch schon mitbekommen haben. Es gibt diese Debatte auch in Hollywood zum Beispiel, wo man sich die Frage stellt, gehört mein Gesicht noch mir, wenn mein Gesicht nicht mein Gesicht ist, weil es durch eine KI erstellt wird? Habe ich da trotzdem noch Rechte dran? Und das unterstreicht dieses Spannungsfeld, glaube ich, sehr gut. Wo sehen Sie konkrete rechtliche Schwierigkeiten bei der Verwendung von KI in der Gesundheitswirtschaft?
Ja, also wenn Sie mich dazu als Anwältin fragen, dann fällt mir natürlich sofort ein, dass ich Behandlungshaftung als eins meiner Schwerpunktthemen habe. Das bedeutet Kunstfehlerverfahren. Und da kann man sich ja mit ein bisschen Fantasie vorstellen, was für Problemfelder sich da auftun können. Nämlich Ärzte setzen Medizinprodukte ein, die mit künstlicher Intelligenz betrieben werden. Diese sind zum Beispiel eben die von mir schon erwähnten Bildauswertungstools. Diese gehören zu den unproblematischsten, die es gibt. Aber es gibt zum Beispiel auch Operationsroboter, der Begriff oder der Name Da Vinci sagt sicherlich dem einen oder anderen was. Das heißt, das ist ein Roboter, der von einem Arzt zwar noch gesteuert wird, aber schon selbstständig im Rahmen einer laparoskopischen, also Schlüssellochoperation, wie er vorgeht. Und über die Anwendung eines solchen Roboters, da gibt es tatsächlich, ich habe kürzlich den ersten Fall dazu wahrgenommen, da wird dann hinterher diskutiert, ja, ich bin überhaupt nicht richtig aufgeklärt worden darüber, was dieses Gerät tut und wie das funktioniert und was das kann. Und wie ist das denn dann, das muss man sich ja dann fragen, wenn dieses Gerät oder bei einer Operation mit einem solchen Gerät, wenn da etwas schief geht, wer steht dafür gerade? ist das der Hersteller des Roboters, weil die Vermutung vielleicht da ist, dass da irgendwas falsch programmiert wurde? Ist das der Arzt, der entschieden hat, okay, ich setze dieses Gerät ein, obwohl wir es auch klassisch hätten machen können mit dem Einsatz von Trokaren und den Händen und einer Optik, so wie man das ja jetzt jahrzehntelang gemacht hat? Das ist nicht allgemeingültig aufzulösen im Augenblick. Da spielt dann das rein, was ich vorhin schon erwähnte. Für diese Fragen gilt das deutsche in dem Fall Haftungsrecht, und das besagt, dass der Arzt im Grunde für alles haftet, was unter seiner Aufsicht geschieht. Und das ist zum einen eine große Überforderung für Mediziner und auch natürlich Krankenhäuser, also die Organisationen, die solche Tools einsetzen, weil eben dort ja auch es ein Fakt ist, dass Mediziner nicht geschult sind, darin zu verstehen, wie jetzt diese Technik im Einzelnen funktioniert.
Da wollte ich gerade einhaken.
Ja.
Wir hatten es auch in der Vorbesprechung schon davon, je komplexer Medizintechnik wird, desto interdisziplinärer wird sie und desto weniger kann ich von einem Arzt verlangen, auch den Algorithmus, den Entscheidungsweg so einer Maschine zu verstehen. Wie geht man damit um?
Das ist eine der ganz großen Fragen tatsächlich, und da spielt der Entwurf, den wir schon zitiert hatten, der KI-Verordnung von der EU auch rein. Man hat sich dort überlegt, dass man es anders regelt vielleicht, als das im deutschen Haftungsrecht ist. Bei uns kommt es immer darauf an, wer trägt die Verantwortung, wer hat sozusagen Schuld oder wer weicht vom Standard ab. Und dort ist der Vorschlag, dass man eher in Richtung Gefährdungshaftung geht. Also wer bringt etwas auf den Markt, in den Verkehr, derjenige haftet dann. Das heißt, es würde dann, wenn das so käme, dazu führen, dass Patienten es leichter gemacht bekommen. Sie müssten dann nicht mehr beweisen, dass eben dieses Tool schuld ist oder verursacht hat den Schaden, sondern das könnte man annehmen, immer dann, wenn das Tool eingesetzt wird und derjenige, der es hergestellt hat und der es genutzt hat, die könnten sich dann entschulden. Also das wäre eine Umkehrung, ganz grob formuliert, zu dem, was wir ansonsten in der Behandlungshaftung haben. Das ist ein Versuch einer Lösung. Wahrscheinlich regen sich jetzt in unseren Zuhörern auch Widerstände dagegen, weil das natürlich wiederum zu sehr unfairen Ergebnissen im Hinblick auf die Hersteller von solchen Anwendungen kommen kann. Denn die KI entwickelt sich weiter. Und ist das Tool, nenne ich es jetzt einfach mal, der Einfachheit halber, ist das nach ein, zwei Jahren Betrieb immer noch dasselbe eigentlich? Weil es wird ja unentwegt mit Daten gefüttert, entwickelt sich weiter, entwickelt vielleicht auch neue Fähigkeiten unter dem Einfluss der Anwender. Also das ist noch nicht geklärt, muss man sagen. Und da fehlt auch tatsächlich eine Rechtsentwicklung noch. Soweit ist sie nicht.
Da kann es natürlich auch keine Lösung sein, zu sagen, die KI hat selbst gelernt und so entschieden und deswegen ist da jetzt niemand mehr haftbar. Das kann ich mir gut vorstellen, dass eben genau das diese großen Herausforderungen birgt.
Bleiben wir vielleicht. Und vielleicht erlauben Sie mir einen Satz noch dazu. Tatsächlich ist es so, dass ernsthaft auch unter Juristen diskutiert worden ist, ob man sagt, die KI ist dann wie ein Erfüllungsgehilfe, also wie jemand, an den ich eine Aufgabe delegiert habe. Das sind bisher immer nur Menschen gewesen. Und hier wäre es dann eine Maschine. Das ist abgelehnt worden, ganz herrschend, aber tatsächlich ernsthaft in die Diskussion eingeführt als Idee.
Kann ich mir gut vorstellen. Bleiben wir vielleicht kurz bei der Ebene des Patienten, Sie hatten es angesprochen, müssen wir Patienten Ihrer Meinung nach da mehr ins Boot nehmen, gerade bei der Frage, diese Technologie oder nicht diese Technologie, oder würden wir Patienten da vielleicht sogar schon überfordern?
Ja, das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Also Patienten bekommen ja im Moment im Rahmen der Krankenhausreform die Verantwortung dafür, welches Krankenhaus sie auswählen können, sollen. Und genauso ist es ja auch so eine wirklich ernsthaft und valide Frage, wie viel muss der Patient verstehen über die Technik, die an ihm eingesetzt wird, um dann die ja vom Recht immer geforderte autonome Entscheidung selbst fällen zu können? Und das ist eine Frage, die kann ich Ihnen tatsächlich auch nicht final beantworten. Ganz grundsätzlich ist so, also um es zu abstrahieren weitestgehend. Tatsächlich soll es so sein, Patienten sind mündige Menschen, die sollen sich für eine Behandlung tatsächlich bewusst entscheiden, weil Behandlungen gehen sehr häufig mit Verletzungen einher und da muss man informiert sein, damit man sich dafür entscheiden kann und anderen erlauben kann, einen zu verletzen. So sieht es das Recht. Und wenn das jetzt der Roboter ist, den ich schon angesprochen habe, der mich eben verletzt, dann finde ich schon wichtig, dass Patienten vom Grundsatz her verstehen, okay, das ist jetzt eine Art und andere Art und Weise der Technik, der Operationstechnik auch. Und wenn ich die Behandlerseite beraten würde, würde ich sagen, bitte erklärt den Patienten unbedingt, dass es noch nicht abschließend klar ist, welchen Weg diese KI nimmt, dass es also auch immer sein kann, so habe ich bisher die Techniker verstanden, dass sich KI auch anders entwickelt, als man das gedacht hat. Also wir haben das gehört, dass ChatGPT irgendwie dümmer wird, ohne dass man das vorher geplant hat. Und genauso gibt es auch Einzelbeispiele, wo sich KI-gestützte Anwendungen plötzlich gegen den zum Beispiel Sendemast des steuernden Menschen richtet. Und darüber, das würde ich schon fordern, deswegen sollten Patienten über die Anwendung von KI aufgeklärt sein. Dann kann man, wie man das ja auch beim Einsatz von Medikamenten oder sonstigen invasiven Dingen tut, kann man darüber berichten, dass es bisher störungsfrei läuft, dass es also keine solchen Aussetzer gibt, aber dass man es nicht sicher ausschließen kann. Das würde ich schon für geboten halten. Andererseits ist natürlich, wir hatten das vorhin ja schon, eine weitere berechtigte Frage, ja, wie gut ist denn der Arzt informiert über das, was er da einsetzt, damit er dann auch wirklich gut informieren kann? Auch das ist leider eine Frage, die wir noch fortlaufend weiter zu diskutieren haben.
Wir sehen ja also Ebenen über Ebenen, in Anführungszeichen, gerade im rechtlichen Bereich. Wer ist verantwortlich? Wie viel muss der Arzt wissen? Wie viel muss der Patient wissen? Wir merken schon, dass eine spezifische Gesetzgebung immer notwendiger wird. Und jetzt wäre vielleicht nochmal der Bogen zu spannen, wo denn diese EU-Gesetzgebung gerade steht. Wir haben schon gehört, dass es noch keinen Geltungsbeginn gibt, sondern einen Entwurf. Wie sehen da die Zeitschienen Ihrer Erfahrung nach aus? Kann man da was dazu sagen?
Ja, das ist jetzt ein bisschen ermüdend wahrscheinlich, diese Wiederholung. Es gibt also zu solch einer komplexen Materie und Gesetzgebung haben wir noch nicht so viele Erfahrungen. Der erste Entwurf ist vom 21. April 2021. Daran sieht man schon, das ist jetzt nichts, was innerhalb von Monaten passiert, sondern das passiert innerhalb von Jahren. Es ist also schon im EU-Parlament abgestimmt. Es wurde dann auch nochmal ergänzend im vergangenen Jahr eine Richtlinie über die Haftung aus KI oder für KI herausgebracht, die also den großen AI-Act sozusagen flankiert. Und es gab im Mai diesen Jahres nochmal eine Äußerung für die federführenden Ausschüsse vom Legislativausschuss, sodass man sagen kann, es wird, aber wann es denn tatsächlich in Kraft tritt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Also man plant mit dem nächsten Jahr, aber ob und wann im nächsten Jahr, das wissen wir nicht.
Bisschen das klassische Pionierproblem, wenn man keine Vergleichswerte hat, dann kann man natürlich auch nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen.
So ist es. Also die Kommission hat das Ziel ausgegeben in der zweiten Jahreshälfte nächsten Jahres. Vielleicht ist das etwas, was man zitieren darf.
Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir vielleicht als abschließende Frage oder als abschließenden Teil ein bisschen konkreter werden können. Frau Dillschneider, welche Elemente führen dazu, dass Medizinprodukte die Auswertungen in welcher Form mittels Software enthalten unter den AI Act fallen?
Ja, auch das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Also der AI Act fasst den Begriff der künstlichen Intelligenz oder derjenigen Anwendungen, die er unter sich subsumieren möchte, denkbar weit. Also da ist die Rede von einer Software, die eben nach bestimmten Techniken oder Konzepten entwickelt wird. Da wird dann eine Liste angehängt, die eben zum Beispiel diese Selbstreferenzierung oder diese Weiterentwicklung bedeuten. Das kann eben oder ist in der Regel Software, die gefüttert wird mit Daten und die eben Ergebnisse, das ist Bestandteil der EU-Definition, Ergebnisse wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen hervorbringt. Also der Unterschied zu den traditionellen Anwendungen ist, dass die KI sozusagen etwas Neues produziert. Da gehören Konzepte des maschinellen Lernens dazu, einschließlich des Tiefenlernens. Ansonsten, wenn ich mir das so anschaue, dann fällt da eigentlich alles drunter, was im Augenblick wir entwickeln an automatisierten Entscheidungsunterstützungssystemen, an Datenoptimierungen, an Sammlungen, an statistischen Systemen. Also da fällt im Grunde nach meiner Sicht so gut wie alles drunter.
Vielen Dank für die Präzisierung. Ich glaube, wir haben gesehen, welche Schwierigkeiten aus rechtlicher Sicht mit künstlicher Intelligenz einhergehen. Wir haben auch gesehen, welche Ebenen da zu bedenken sind, dass es eben nicht nur um den Hersteller geht, nicht nur um den Arzt oder Anwender gehen kann, aber auch eben nicht nur um den Patienten gehen kann, sondern dass das alles ineinander greifen muss. Dass wir aktuell, Frau Dillschneider hat es sehr schön formuliert, einen Flickenteppich haben aus verschiedenen bestehenden Gesetzgebungen, die ergänzt werden sollen. Sehr interessant. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir sind sehr gespannt, wo wir einen rechtlichen Rahmen für diese Innovation und diesen Schwung finden werden, den wir aktuell erleben und den wir hoffentlich auch in Zukunft weiter erleben werden. Ich sage vielen Dank, Frau Dillschneider, für Ihre Zeit und dass Sie sich von mir und meinen Fragen haben löchern lassen.
Herzlichen Dank, Herr Meinert. Das war eine Freude.
Mit mir im Gespräch war Jutta Dillschneider, Fachanwältin für Medizinrecht. Weitere Links zu Podcast-Folgen im Bereich Medizin und künstliche Intelligenz finden Sie in der Sidebar. Bis zum nächsten Mal.
Wir haben also gesehen, dass die Innovationen und Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz auch einen rechtlichen Rahmen brauchen. Wie dieser in Zukunft aussehen wird, ist eine spannende Frage, an welcher wir auf jeden Fall dranbleiben werden. Weitere Informationen und einen Link zu unserer Anlaufstelle Regulatorik finden Sie in der Sidebar. Bis zum nächsten Mal.